Hallo, hier geht's jetzt weiter mit Peter, der ziemlich Stress hatte und es geht immer weiter so stressig. Ist nicht so gut. Als Peter am Montagmorgen in seine Glashütte kam, da waren nicht nur seine Arbeiter da, sondern auch andere Leute, die man nicht gerne sieht. Nämlich der Amtmann und drei Gerichtsdiener. Der Amtmann wünschte Peter einen guten Morgen, fragte, wie er geschlafen und zog dann ein langes Register heraus und darauf waren Peters Gläubiger verzeichnet. »Könnt ihr zahlen oder nicht?« fragte der Amtmann mit strengem Blick. »Und macht es nur kurz, denn ich habe nicht viel Zeit zu versäumen und in den Turm ist es gut 3 Stunden.« Da verzagte Peter, gestand, dass er nichts mehr habe und überließ es dem Amtmann, Haus und Hof, Hütte und Stall, Wagen und Pferde zu schätzen. Und als die Gerichtsdiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten, dachte er, bis zum Tannenbühl ist es ja nicht weit. Hat mir der Kleine nicht geholfen, so will ich es einmal mit dem Großen versuchen. Er lief dem Tannenbühl zu, so schnell, als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären. Es war ihm, als er an dem Platz vorbeirannte, wo er das Glasmännlein zuletzt gesprochen, als halte ihn eine unsichtbare Hand auf. Aber er riss sich los und lief weiter bis an die Grenzen, die er sich früher wohl gemerkt hatte. Und kaum hatte er, beinahe atemlos, »Holländer Michel, Herr Holländer Michel«, gerufen, als auch schon der riesengroße Flößer mit seiner Stange vor ihm stand.
»Kommst du?« fragte dieser lachend. »Haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen? Nun, sei ruhig. Dein ganzer Jammer kommt, wie gesagt, von dem kleinen Glasmännlein, von dem Eigenbrötler und Frömmler her. Wenn man schenkt, muss man gleich recht schenken und nicht so wie dieser Knauser. Doch komm«, fuhr er fort und wandte sich gegen den Wald. »Folg mir in mein Haus. Dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden.«
»Handelseinig?« dachte Peter. »Was kann er denn von mir verlangen? Was kann ich an ihn verhandeln? Soll ich ihm etwa dienen oder was will er?« Sie gingen zuerst über einen steilen Waldsteig hinan und standen dann mit einem Mal an einer dunklen, tiefen, abschüssigen Schlucht. Holländer Michel sprang den Felsen hinab, wie wenn es eine sanfte Marmortreppe wäre. Aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm so lang wie ein Weberbaum und eine Hand daran so breit wie der Tisch im Wirtshaus und rief mit einer Stimme, die heraufschallte wie eine tiefe Totenglocke.
»Setz dich nur auf meine Hand und halte dich an den Fingern, so wirst du nicht fallen.«
Peter tat zitternd wie jener befohlen, nahm Platz auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen. Es ging weit und tief hinab, aber dennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkler. Im Gegenteil, die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht, aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering und gut, wie es reiche Bauern im Schwarzwald haben. Die Stube, in die Peter geführt wurde, unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute als dadurch, dass sie einsam schien. Die hölzerne Wanduhr, der ungeheure Kachelofen, die breiten Bänke, die Gerätschaften auf den Gesimsen waren hier wie überall. Michel wies ihm einen Platz hinter dem großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goss ein und nun schwatzten sie. Und der Holländer Michel erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, dass Peter am Ende große Sehnsucht danach bekommt, dies auch offen dem Holländer sagte.
Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen und dann die Kränkung der Ehre, das Unglück. Wozu soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du es im Kopf empfunden, als dich letzthin einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte? Hat's dir im Magen wehgetan, als der Amtmann kam, um dich aus dem Haus zu weisen? Was, sag an, was hat dir wehgetan?
Mein Herz, sprach Peter, indem er die Hand auf die pochende Brust presste, denn es war ihm, als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete.
Du hast, nimm's mir nicht übel, du hast viele hundert Gulden an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworfen. Was hat es dich genützt? Sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht. Ja, bist du deswegen gesünder geworden. Um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten. Segen, ja, ein schöner Segen, wenn man ausgepfändet oder ausgestoßen wird. Und was war es, das dich getrieben, in die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? Dein Herz, auch wieder dein Herz. Und weder deine Augen, noch deine Zunge, deine Arme, noch deine Beine, sondern dein Herz. Du hast es dir, wie man ja richtig sagt, zu sehr zu Herzen genommen.
Aber wie kann man sich denn angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken, und dennoch pocht mein Herz und tut mir weh.
Ha, du freilich, rief jener mit Lachen. Du armer Schelm kannst nichts dagegen tun. Aber gib mir das dumme, pochende Ding und du wirst sehen, wie gut du es dann hast.
Euch, mein Herz, schrie Peter mit Entsetzen. Da müsste ich ja sterben auf der Stelle. Nimmermehr.
Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leibe operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderes Ding. Doch komm herein, überzeug dich selbst.
Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertür und führte Peter hinein. Peters Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen draufgeschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns in F, das Herz des dicken Ezekiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren 6 Herzen von Kornwucherern, 8 von Werbeoffizieren, 3 von Geldmaklern. Kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von 20 Stunden.
Schau, sprach der Holländer Michel, diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt. Und ihre ehemaligen Besitzer, die befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Haus haben.
Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust? Fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte.
Dies,
antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz. so, erwiderte er und konnte sich eines Schauers, der ihm über die Haut ging, nicht erwehren. Ein Herz aus Marmelstein? Aber horch einmal, Herr Holländer Michel, das muss doch gar kalt sein in der Brust.
Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dir die Wärme nichts. Da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst nicht, wie dann ein solches Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleiden noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz.
Und das ist alles, was ihr mir geben könnt? Fragte Peter unmutig. Ich hoffte auf Geld und ihr wollt mir einen Stein geben.
Nun, ich denke, an 100.000 Gulden hättest du fürs Erste genug. Wenn du es geschickt umsetzt, kannst du bald Millionär werden.
100.000! Rief der arme Köhler freudig. Nun, so pocht doch nicht so ungestüm in meiner Brust. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michel, gebt mir den Stein und das Geld und die Unruhe könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen.
Ich dachte doch, dass du ein vernünftiger Bursche bist, antwortete der Holländer freundlich lächelnd. Komm, lass uns noch eins trinken und dann will ich das Geld auszahlen.
So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Kohlenmunk-Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns. Und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glauben, dass er selbst es sei, der in diesem Wagen sitze. Denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen. Aber er erinnerte sich doch an alles so deutlich, dass er endlich sein Nachsinnen aufgab und rief, »Der Kohlenmunk-Peter bin ich. Das ist ausgemacht und kein anderer.« Er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Heimat, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, die jetzt wohl hilflos und im Elend lebte, konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen, denn es war ihm alles so gleichgültig. Ach, freilich, sagte er dann, Tränen und Seufzer, Heimweh und Wehmut kommen ja aus dem Herzen und dank dem Holländer Michel, das meine ist kalt und von Stein. Er legte seine Hand auf die Brust und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts.
Wenn er mit den Hunderttausenden so gut Wort hielt wie mit dem Herzen, so soll es mich freuen, sprach er und fing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er fand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte, aber kein Geld.
Endlich stieß er auf eine Tasche und fand viele tausend Taler in Gold und Scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten.
Na, jetzt habe ich's, wie ich's wollte, dachte er sich, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt.
Er fuhr 2 Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts. Kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz. Sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf. Und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief. Hier und da erinnerte er sich zwar, dass er fröhlicher, glücklicher gewesen sei, als er noch arm war und arbeiten musste, um sein Leben zu fristen. Da hatte ihn jede schöne Aussicht ins Tal gefreut. Musik und Gesang hatten ihn ergötzt. Da hatte er sich stundenlang auf die einfache Kost, die ihm die Mutter zu dem Meiler bringen sollte, gefreut. Wenn er so über die Vergangenheit nachdachte, so kam es ihm ganz sonderbar vor, dass er jetzt nicht einmal lachen konnte. Und sonst hatte er über den kleinsten Scherz gelacht. Wenn andere lachten, so verzog er jetzt nur aus Höflichkeit den Mund. Aber sein Herz lächelte nicht mit. Er fühlte dann, dass er zwar überaus ruhig sei, aber zufrieden fühlte er sich doch nicht. Es war nicht Heimweh, sondern Öde, Überdruss, freudenloses Leben, was ihn endlich wieder zur Heimat trieb. Als er von Straßburg herüberfuhr und den dunklen Wald seiner Heimat erblickte, als er zum ersten Mal wieder jene kräftigen Gestalten, jene freundlichen, treuen Gesichter der Schwarzwälder sah, als sein Ohr die heimatlichen Klänge stark, tief, aber wohltönend vernahm, da fühlte er schnell an sein Herz, denn sein Blut wallte stärker und er glaubte, er müsse sich freuen und müsse weinen zugleich. Aber wie konnte er nur so töricht sein? Er hatte ja ein Herz aus Stein und Steine sind tot und lächeln und weinen nicht. Sein erster Gang war zum Holländer Michel, der ihn mit alter Freundlichkeit aufnahm. Michel, sagte er, gereist bin ich nun und habe alles gesehen, ist aber alles dummes Zeug und ich habe nur Langeweile. Überhaupt, euer steinernes Ding, das ich in der Brust trage, schützt mich zwar vor manchem, ich erzürne mich nie, bin nie traurig, aber ich freue mich auch nie und es ist mir, als wenn ich nur halb lebte. Könnt ihr das Steinherz nicht ein wenig beweglicher machen? Oder gebt mir doch lieber mein altes Herz. Ich hatte mich in 25 Jahren dran gewöhnt und wenn es zuweilen auch einen dummen Streich machte, so war es doch munter und ein fröhliches Herz. Der Waldgeist lachte grimmig und bitter.
Wenn du einmal tot bist, Peter Munk, antwortete er, dann soll es dir nicht fehlen. Dann sollst du dein weiches, rührbares Herz wieder haben und du kannst dann fühlen, was kommt, Freud oder Leid. Aber hier oben kann es nicht mehr dein werden. Doch, Peter, gereist bist du wohl, aber so wie du lebtest, konnte es dir nichts nützen. Lass dich jetzt hier irgendwo im Wald nieder, bau ein Haus, heirate, setz dein Vermögen um. Es hat dir nur an Arbeit gefehlt. Weil du müßig warst, hattest du Langeweile und schiebst jetzt alles auf dieses unschuldige Herz.
Peter sah ein, dass Michel recht habe, was den Müßiggang betreffe, und nahm sich vor, reich und immer reicher zu werden. Michel schenkte ihm noch einmal 100.000 Gulden und entließ ihn als seinen guten Freund. Bald vernahm man im Schwarzwald die Mähre, der Kohlenmunk Peter oder Spielpeter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor. Es ging auch jetzt wie immer. Als er am Bettelstab war, wurde er in der Sonne zur Tür hinausgeworfen. Und als er nun an einem Sonntagnachmittag seinen ersten Einzug dort hielt, schüttelten sie ihm die Hand, lobten sein Pferd, fragten nach seiner Reise. Und ob er wieder mit dem dicken Ezekiel um harte Taler spielte, stand er in der Achtung so hoch wie je. Er trieb jetzt aber nicht mehr das Glashandwerk, sondern den Holzhandel, aber nur zum Schein. Sein Hauptgeschäft war, mit Korn und Geld zu handeln. Der halbe Schwarzwald wurde ihm nach und nach schuldig. Aber er lieh Geld nur auf 10% aus oder verkaufte Korn an die Armen, die nicht gleich zahlen konnten, um den dreifachen Wert. Mit dem Amtmann stand er jetzt in enger Freundschaft. Und wenn einer Herrn Peter Munk nicht auf den Tag bezahlte, so ritt der Amtmann mit seinen Schergen hinaus, schätzte Haus und Hof, verkaufte es flugs und rieb Vater, Mutter und Kind in den Wald. Anfangs machte dies dem reichen Peter einige Unlust, denn die armen Ausgepfändeten belagerten dann haufenweise seine Tür. Die Männer flehten um Nachsicht, die Weiber suchten das steinerne Herz zu erweichen und die Kinder winselten um ein Stück Brot. Aber als er sich ein paar tüchtige Fleischerhunde angeschafft hatte, hörte diese Katzenmusik, wie er es nannte, bald auf. Na, ob das so das Richtige ist? Peter. Ach, Kohlenmunk Peter, ich glaube, du bist auf dem falschen Weg. Wir lassen uns mal überraschen, wie es weitergeht. Bis dann.